Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Große Premiere heute beim Fever Pitch Podcast. Ich eröffne den Podcast, obwohl Malte Asmus im Raum ist. Wer das Video sieht, sieht ihn da schon völlig tiefenentspannt, weil er hat gesagt, Gottschalk, Fever Pitch gehört dir, dann musst du auch mal ein bisschen was arbeiten. Das tue ich hiermit und versuche durch diesen Podcast zu führen. Und das traue ich mich ja nur aus zwei Gründen. Zum einen, weil Malte Asmus da ist und total großzügig drüber hineinblickt, wenn ich mich hier verdrücken sollte von den Knöpfen her, ja. Aber weil Guido Schäfer da ist. Also schaut euch das Video an. Guido Schäfer ist der entspannteste Journalist in diesem Universum, würde ich mal sagen. Zumindest im Sport. Braun gebrannt und kam gerade vom Fußballspielen. Hallo Guido, mit wem hast du denn heute Fußball gespielt?
Ja, guten Morgen ihr Lieben. Erstmal danke für die Einladung. Ja, mit älteren Herren. Wir spielen donnerstags früh immer ein bisschen in der Halle, Soccer World. Und das ist gut für die Herz-Lungen-Maschine. Und ja, die Gedanken als Profi, die habe ich noch. Aber bis sie unten in den Füßen sind, ist der Ball dann weg. Aber es macht Freude.
Während du jetzt hier in unserem Podcast, jetzt schmauchst du an einer Zigarre. Ist das eine gute Kombination, die Lungen aufzureißen beim Sport und dann Zigarre rauchen? Ich meine, das widerspricht doch allen, was wir mal medizinisch gelernt haben, oder nicht?
Ja, ja, ja. Das ist ein Zigarillo übrigens. Zigarre, das sind diese größeren, so im Staffelholzformat. Nee, also ja, ich lebe nicht besonders gesund, aber ich mache viel für den Körper. Es ist wie so ein alter Motor, muss immer mal Öl rein, aber dann muss er auch wieder auf die Piste.
Malte, wann hast du das letztes Mal eine Zigarre oder einen Zigarillo geraucht?
Das ist lange her und ich habe ihn, glaube ich, das gebe ich jetzt zu, auch nicht auf Lunge geraucht. Aber das lass es 10, 12, 13 Jahre her sein.
Das Thema des Tages.
Guido, du hast ein großes Spiel vor der Brust. Das kann man ja auch nicht anders so sagen. Du bereitest dich auf die Packung vor, die sich RB Leipzig gegen Leverkusen einfangen wird. Gehst du auch erst in der 88. Spielminute ins Stadion, weil dann fällt ja die Entscheidung zugunsten von Bayer Leverkusen. Wie gehst du in das Spiel rein als Reporter der Leipziger Volkszeitung und als Reporterlegende zuständig für RB Leipzig?
Ja, also eins ist ja mal klar. Die bisherige Bilanz spricht eindeutig noch für RB Leipzig. Es gab 16 Bundesligaspiele. Davon hat 7 RB gewonnen, 5 nur Leverkusen und dann gab es noch 4 Unentschieden. Allerdings, die 3 letzten Spiele hat allesamt Bayer gewonnen, 2x 3-2 und einmal 2-0. Ich war in der letzten Saison beim ersten Spieltag der Bundesliga in der Bayer-Arena und es war heiß, es war ein geiles Spiel und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, der noch viel weniger Ahnung hat als ich, nach dem Spiel, ich habe heute den deutschen Meister gesehen und er ist RB-Fan, sagst du, Leipzig? Nee, sag ich Bayer Leverkusen. Sie haben sich sensationell verstärkt. Und da hat man schon an dem ersten Spieltag gemerkt, dass alles da ist. Die haben Talent, die haben Kraft, die haben einen geilen Trainer, die haben Überzeugung, da war alles da. Sie haben glücklich gewonnen gegen RB. Und dann haben sie ja, wie ihr alle wisst, nie mehr verloren. Erst dann im Europapokalfinale. Aber am Wochenende wird RB das große Ding wuppen. Also die holen da was.
Oh, also alleine dieses Statement provoziert ja zwei Fragen bei mir. Die erste Frage ist, was hast du als, sag mal, Grobmotoriker der zweiten Liga spielerisch erkannt an bei Leverkusen, dass du gemeint hast, die werden deutscher Meister. Erste Frage, danach kommt es zur zweiten.
Was heißt hier Grobmotoriker? Ich war der beste Hallenspieler in ganz Rheinhessen und Rheinland-Pfalz.
Ja, weil die Leute, die aus dem Weg gegangen sind, weil sie Angst hatten, dass du sie gegen die Bande drückst. Also so diese ungefähr. Spielweise kann ich mich dran noch dran erinnern. Ja,
nein, also ich meine, RB ist ja, war ja auch gut besetzt und ist nach wie vor gut besetzt, aber ich glaube, dass Leverkusen die homogenste Mannschaft ist. Die haben unfassbar viele Jungs, die mit dem Ball was anfangen können, die den Ball wollen. Dann haben sie auch Geschwindigkeit. Das hat RB in manchen Mannschaftsteilen eben nicht oder hatte nicht. Und Überzeugung haben sie auch. Und dann, ich glaube, der Königstransfer war tatsächlich, da sind wir uns wahrscheinlich einig, Granit Xhaka. Der Typ, der zweifelt mal zu allerletzt an sich selbst. Der macht nicht mehr so viele Meter und ist auch nicht schnell, aber bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Der staucht die Jungen auch mal zusammen, wenn es nicht läuft. Und ich glaube auch nach diesem knappen 1-0-Pokalsieg in Jena jetzt unter der Woche beim Viertligisten, wird Granit Xhaka den Jungs das eine oder andere gesagt haben. Also nach meiner festen Überzeugung wird Bayer Leverkusen wieder deutscher Meister.
Die zweite Frage stelle ich mal an Malte. Glaubst du dem Guido, dass RB Leipzig den Leverkusenern an diesem Wochenende die erste Saisonniederlage beifügen wird?
Also erstmal, wenn Guido was sagt, glaube ich das auf jeden Fall. aber denn der ist der Experte, der hat gespielt, der sieht das alles ja jedes Wochenende wieder aufs Neue, aber ja, so ganz, dass da jetzt tatsächlich ein Sieg für die Leipziger aber rauskommt, das sehe ich dann doch nicht so ganz, auch wenn ich gestern den DFB-Pokal verfolgt habe und das Spiel gegen Carl Zeiss Jena gesehen habe und auch Leverkusen gesehen hat, die sich da doch sehr gemüht haben und vielleicht am Ende sogar gezittert haben zu diesem Sieg, wobei man aber auch sagen muss, die Elf, die da von Xabi Alonso auf das Feld geschickt wurde im DFB-Pokal, die wird wahrscheinlich dann so auch nicht gegen Leipzig anfangen. Und als nachher dann die etwas Großkopferten reinkamen, dann ging es ja auch in die richtige Richtung, auch wenn da noch ein bisschen Sand im Getriebe war. Aber ich glaube eher, dass Leverkusen gewinnt.
Guido, dann sag uns doch mal, begründe uns doch mal, warum du glaubst, dass RB Leipzig eine Chance hat. Ihr habt ja nun einen der besten Spieler verloren vor der Saison, Dani Olmo, der jetzt in Barcelona ein wunderbares Debüt gefeiert hat. Ja. Den kann man doch gar nicht ersetzen, während Leverkusen, wie du schon erwähnt hast, ja Xhaka immer noch in den Reihen hat.
Ich habe ja nicht gesagt, dass sie da gewinnen. Ich habe gesagt, dass sie was holen. Vielleicht kennt ihr euch im Fußball
aus. Jetzt machst du wieder Relativierungstheorie. Ja? Das klang eben so, als wenn sie da wirklich Historisches leisten können.
3-3, sage ich dir. 3-3.
Ja, wie wollen die drei Tore schießen ohne Olmo? Wie wollen die drei Tore ohne Olmo schießen? Sag mal.
Wir haben den Dani Olmo bei der Europameisterschaft gesehen. Dieser Dani Olmo in EM-Form ist ein Weltklasse-Spieler, ist ein Unterschiedsspieler. Aber diese Weltklasse-Form hat er in Leipzig ganz, ganz selten über 3-4 Spiele auf den Rasen gebracht. Leider Gottes hat er ständig irgendeine Verletzung gehabt. Er war kein berechenbarer Faktor mehr. Im ersten halben Jahr hat er ständig gespielt und dann war er ständig verletzt. Also die, unsere Not und das Leid in Leipzig hält sich in Grenzen, was Dani Olmo angeht. Wir wünschen dem natürlich alles Gute. Er hat zu selten Essentielles beigetragen, wenn man mal seine Bilanz sieht. Ich glaube, er hat nur 60% der Spiele gemacht. Aber wie gesagt, an guten Tagen, wenn er fit bleibt, ist er ein Weltklasse-Spieler. Für Leipzig war ganz, ganz wichtig, dass der berühmte Xavi gehalten wird. Da hat sich ja der Oberboss, der Obermufti Oliver Minzlaff persönlich ins Zeug gelegt, hat das zur Chefsache erklärt, ist mehrfach nach Paris geflogen zu PSG und hat dann auch nochmal mit der Xavi-Fraktion gesprochen, um nicht nur um Xavi zu halten, sondern auch um die Bayern auszustechen. Um Max Eberl den längsten der Leipziger Finger zu zeigen, weil Max war ja in Leipzig, er ist im Unguten geschieden von RB Leipzig. Und wenn der noch den Xavi eingesammelt hätte und wäre mit dem ins Abendrot geritten, also da hätten die Leipziger hier wirklich einen Riesenhals gehabt. Also ein toller Erfolg, dass Xavi bleibt und dass man den Bayern gezeigt hat, sie kriegen nicht mehr jeden Spieler. RB ist momentan mit der Mannschaft, die sie in Leverkusen haben werden, nicht besser als in der Vorsaison. Aber da sind ein paar Spieler in der Pipeline. Der Arthur Vermeeren, der wird auf der Bank sitzen. Antonio Nusa ist zweimal reingekommen, jeweils ein Tor gemacht. Wenn die alle funktionieren und im Saft stehen, dann können die auch eine geile Saison spielen. Aber mir fehlt die Fantasie, Pitt und Malte, dass die 15, 16 Punkte mehr holen als in der Vorsaison. Weil so viele Punkte mehr müssten sie holen, um oben mitzuspielen.
Aber du hast es ja schon erwähnt, neue Spieler. Und ich finde, du stapelst da ein bisschen tief. Man hat ziemlich viel Geld für die ausgegeben. Nusa 21 Millionen, Van der Voort 10 Millionen, Quedraogo 10 Millionen. Dann noch so ein kleines Taschengeld, eine Leihgebühr für Vermeeren. Was kann man von diesen neuen Spielern erwarten?
Also man muss ja den Roten Bullen, nicht alle mögen die Roten Bullen, verstehe ich nach wie vor nicht, so ein toller Verein, ehrlich verdientes Geld, wunderbar, Gründungsgeschichte, ganz.
Allein alles. Das wird dir einen Shitstorm geben und hiermit der Aufruf, bitte kommentiert, was Guido Schäfer sagt, hier im Podcast unten drunter. Ich werde mir das gönnen und ihn mit den Kommentaren konfrontieren und ihn dann dazu abholen, was ihr ihm schreibt. Also selbstverdientes Geld, RB Leipzig steht jetzt quasi schon so als Überschrift. Oh Guido, viel Spaß mit der Fußballgemeinde in Deutschland.
Der Hofberichterstatter berichtet vom Hof. Ja. Du musst immer lachen, wenn außerhalb gesagt wird, ich bin Hofberichterstatter hier in Leipzig, die sehen das ganz anders. Ich lege den Finger oft in die Wunde, aber ich fange natürlich nicht jedes Mal an, meinen Artikel mit dem Urschleim, dass erst der Sponsor da war und dann der Verein. Aber die haben natürlich mit ruhiger Hand, aber mit zupackender Hand, haben sie gut gearbeitet an der Transferfront. Den Antonio Nusa geholt, 19 Jahre aus Norwegen. Jan Arge Fjordhoff hat zu mir gesagt, das ist ein Door-Opener, sag ich, kannst du auch in Deutsch, also ein Türöffner, der öffnet Horizonte im Spiel. Und jetzt,
du kennst ja eigentlich mehr Türsteher, ne? Also das muss man ja auch mal so kurz festhalten. Ja, so.
Genau, war ich früher selbst. Dann Arthur Vermeeren, das ist natürlich ein geiler Kicker. Ich habe mit Domenico Tedesco telefoniert. Er wollte zwar nicht zitiert werden, aber zitieren jetzt mal, der sagt, das ist eigentlich der Nachfolger von Kevin De Bruyne, wenn der mal irgendwann nicht mehr im Mittelfeld das Zepter schwingt für die Belgier. Ein wunderbarer Spieler, so ein rundum sorglos Paket. Kann alles im zentralen Mittelfeld und hatte ein Problem natürlich bei Atletico Madrid mit seiner Schüchternheit, mit seiner Zurückhaltung, mit dem argentinischen Hitzeblitz Diego Simeone. Also der kennt Schüchternheit und auch Empathie.
Aber Schüchternheit, passt Schüchternheit zu RB Leipzig?
Also, ja, das guck mich neu. An. Guck mich an, ja. Wir sind devot. Wir sind devot, wir sind dankbar für das, was wir kriegen, die paar Brotkrumen, die uns Bayer Leverkusen und Bayern München übrig lässt. Nein, ich glaube, für die Zukunft ist RB gut aufgestellt. Das haben sie gut gemacht, ganz junge Leute. Sie müssen halt auch mal spielen. Der Marco Rose, der immer noch Trainer ist, neigt dazu, monatelang zu warten, bis dann mal einer mal wirklich auch mal ein paar Mal spielen darf. Also das wäre schön, wenn die dann auch diese tollen jungen Leute Fußball spielen dürfen.
Ja, wenn du sagst, RB Leipzig wird nicht mehr die Punktzahl holen wie in der Vorsaison oder es wird sehr, sehr schwer zumindest, ja. Das könnte ja bedeuten, dass sie aus den Champions League Rängen fallen, ja. Weil sie sind ja nur Vierter geworden und ach und krach den Platz behauptet gegenüber Borussia Dortmund. Champions League nicht in Leipzig, das wird Oliver Minzlaff aber gar nicht freuen.
Also ich glaube, du musst den Kopfhörer mal richtig aufsetzen, mein lieber Pitt. Ich habe gesagt, sie müssten, um ganz oben mitzuspielen, um die Meisterschaft 15 Punkte mehr holen als ihre, jedes Jahr holen sie 66 Punkte, da müssten sie an die 80 Punkte rankommen. Ich glaube, dass sie nicht an die 80 Punkte rankommen. Diese 66 Punkte, dann klar holen sie die wieder, vielleicht auch 70. Also ich glaube schon, dass sie in den Champions League Plätzen landen, aber mir fehlt die Fantasie, dass sie wirklich Bayer Leverkusen und Bayern München da bis zuletzt da mithalten können beim Gewinn des Schalentiers, also der Meisterschale.
Malte, stapelt Guido wieder tief?
Ich weiß nicht, ob er da jetzt tief stapelt. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt unbedingt ganz oben angreifen können, sondern glaube auch, dass sie weiterhin in dem Champions League Bereich dann auf jeden Fall aktiv sind und mit den Spielern, die sie da jetzt geholt haben, sicherlich da ein gutes Wörtchen mitreden können. Aber Bayern und Leverkusen, die halte ich auch noch für ein Tick besser und vielleicht nicht so ganz 25 Punkte wie in der letzten Saison, als Leverkusen da wirklich enteilt war. Vielleicht ist es dieses Jahr ein bisschen knapper, aber der Abstand von 10 Punkten wird wahrscheinlich am Ende doch da sein.
Guido, gibt es ein offizielles Saisonziel für RB Leipzig?
Ja, na klar. Das verkünde ja alljährlich ich. Wer denn sonst?
Ja, also Qualifikation Champions League.
Ja, also der Oliver Minzlaff hat intern verlauten lassen, also Qualifikation Champions League. Dann wollen sie auch in der Saison natürlich die K.O.-Phase erreichen in diesem neuen Modus. Ich blicke da überhaupt immer durch, sind jetzt 400 Mannschaften am Start. Also K.O.-Phase möchte er gerne und er möchte gerne ins deutsche Pokalfinale und das natürlich dann auch gerne gewinnen. Aber es wird nicht ausgerufen, wir werden jetzt Meister. Aber letzte Woche hat der Schäfermann einen Artikel geschrieben, da stand drüber, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil zur Wahrheit gehört ja auch, ich nehme an, dass Benjamin Seško und vielleicht auch Louis Openda und Xavi sowieso ihre letzte Saison hier am Kotterweg in Leipzig verbringen. Dann musst du wieder gucken, dass du gute Leute holst. Also die Konstellation jetzt spricht dafür, dass sie vielleicht ihren Punkterekord knacken. Der liegt bei 67, aber mit einem Zweierpunkteschnitt wirst du nicht deutscher Meister. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und wäre natürlich toll, wenn diese wunderbare Heldenstadt, übrigens hier wurde der DFB gegründet, nur weil ihr
1900 ja, und da wurde der DFB, da wurde der DFB auch wieder vereinigt mit dem Ostverband. Genau. Ja, 1990, da bin ich nämlich dabei gewesen, also nicht 1900, sondern 1990. Ja, also 91, das also du musst mir hier nichts erzählen, also
ich von deutscher Sportgeschichte hier, ne? So ein alter Ossi, aber und auch der erste deutsche Meister muss ich euch nicht erzählen.
Westlicher als Aachen kannst du gar nicht sein, mein Freund. Also ich bin ein Ossi-Freund vielleicht, aber
mehr Wessi geht nicht. Hier kommt auch der erste deutsche Meister her, 1903. Und also Leipzig ist gelebte Tradition und RB ist ja auf dem Weg zum Traditionsverein, das ist ja ganz klar. Natürlich wäre es geil für uns.
Und jetzt kommt der zweite Shitstorm über dich, der zweite. Bitte kommentieren hier. Ich kann Ihnen das nicht so durchgehen lassen, aber er ist mein Freund, ich darf ihn jetzt nicht bashen, aber das dürft ihr alle mit euren Kommentaren.
Ja, ach du, ich meine, das Leben ist ernst genug. Es muss auch nicht jeder RB mögen oder mich mögen. Das ist mir ehrlich gesagt total Wumpe. Ich bin am Sonntag beim Doppelpass, ne? Ich habe gerade mit Effe noch gesimst. Ja, dann gibt's wieder einen Shitstorm, wenn ich da sitze und halt die Leipziger Fahne nach oben.
Ja, ich habe ja dafür gesorgt, dass du das allererste Mal eingeladen worden bist im Doppelpass und doch dein erster Satz, ich vergesse es nie, Wie war das noch mit dem Bier? Scheiß Bier, das ist ja wirklich alkoholfrei.
Da wusste ich aber nicht, dass das Mikro schon scharf gestellt ist. Und nach der Sendung, da habe ich noch gelästert über Bayern München, weil die wollten damals Timo Werner holen. Und da habe ich gesagt, na, wenn Timo Werner in Leipzig weiter so spielt, kann er ja zum richtigen Verein wechseln. Am nächsten Tag rief ja Uli Hoeneß bei mir an. Und ich hatte Angst, dass er mir jetzt deswegen Einlauf macht. Der hat mir aber gesagt, wie toll er das fand, dass er mit seinem Hund zusammen eigentlich spazieren gehen wollte, aber sich dann die Sendung angesehen hat, weil ich so seltsam aussah und so merkwürdige Dinge von mir gegeben habe. Und seitdem
hat er das so gesagt, ja? Hat er so gesagt?
Uli Hoeneß und ich sind seitdem dicke Tinte.
Ja. Also der Doppelpass verbindet Menschen. Das müssen wir ja hier mal auch, entsprechend festhalten. Guido, Bayer Leverkusen profitiert ja ein bisschen von RB Leipzig. Bayer Leverkusen war immer die Werkself und bekam so das ganze Bashing eigentlich von Deutschland ab, dass das kein richtiger Verein sei. Diese Diskussion wird überhaupt nicht mehr geführt und so hatte man auch wahrscheinlich die Beinfreiheit, um deutscher Meister zu werden. Meinst du, das kann sich mal irgendwann ändern, dass RB Leipzig auch nicht mehr als RB Leipzig angesehen wird?
Es gibt sehr, sehr viele Vereine, die thematisieren das überhaupt nicht mehr. Die Gründungsgeschichte und mit dem Red Bull international sowieso 0,0 Thema. Ich glaube, dass es hier in Deutschland immer so sein wird, wenn du nach Frankfurt fährst, nach Dortmund oder wo auch immer, dass da ein paar dann eine Zwischenblutung bekommen oder was weiß ich, was sie kriegen, Schnappatmung. Das sollen sie machen, sie sollen sich echauffieren, sollen sie so tun. Aber ich glaube, RB Leipzig achtet sehr genau darauf, dass sie keine Angriffsfläche bieten, darüber hinaus über ihre Gründungsgeschichte, die ihnen dann wirklich nicht so ehrenhaft ist. Und sie haben ein paar Paragraphen vom DFB in der DFL, haben sie klasse umdribbelt. Das, was mir nie gelungen ist, das Dribbling, das haben sie formvollendet geschafft. Aber ich finde, sie machen es gut. Sie kaufen nicht irgendwelche Spiele von Bundesliga-Vereinen weg und ich glaube, sie stehen auch für einen Fußball, der immer offenherzig ist, stellen sich nie hinten rein, gegen Real Madrid fast weitergekommen und so weiter. Und dann gibt's noch ein paar positive Aushängeschilder, auch wie Marco Rose. Die haben auch ein paar geile Typen schon mittlerweile im Verein. Und wer das nie akzeptieren will, das soll das eben nie akzeptieren. Auch das ist mir relativ egal.
Wir haben ja in den vergangenen Tagen, Wochen gelesen, dass RB Leipzig Ärger, Zoff, Streit mit den Ultras hat. Also wir waren alle überrascht, dass RB Leipzig Ultras hat.
Ja,
wie stark ist diese Ultraszene überhaupt? Kann man die ernst nehmen in der Ultraszene?
Okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass es vermintes Feld. Natürlich, ich habe da nichts gegen diese, wie sagen die eigentlich, aktive Fanszene. Also die aktive Fanszene, das sind dann die, die aktiv sind, und die anderen Fans, die sitzen nur im Stadion und schlafen oder was. Also ich tue mir ein bisschen schwer mit dieser Ultraszene. Die haben mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung, einige von ihnen. Andere führen da ein Eigenleben und haben ein Selbstwertgefühl. Die denken, dass sie ins operative Geschäft von Vereinen eingreifen können. Und das geht natürlich nicht. Und bei RB Leipzig haben sie auch so ein paar Männlein und Weiblein herauskristallisiert, die dann meinen, sie müssten Pyro abfeuern. Ja. RB hat darauf keinen Bock, die Strafen jedes Mal zu bezahlen. Und das haben sie eben dann jetzt mal gezeigt mit dem Stadion verboten und Entzug der Dauerkarte. Sie machen es halt. Sie machen es während den Anfängen. Diese Schlacht hat Eintracht Frankfurt beispielsweise oder Borussia Dortmund und so weiter, haben diese Schlacht gegen ihre Fans, haben diese Vereine längst verloren, und RB kämpft den Kampf noch. Als Ralf Rangnick angefangen hat, hat er immer gesagt, wir brauchen erstens den besten Rasen, in egal welcher Spielklasse, haben sie. Und wir brauchen Fans, die sich benehmen. Der hat keinen Bock auf Becher, Bierwürfe, sollen ihr Bier trinken, auf Pyro, auf diesen Scheiß, darauf haben die in Leipzig keinen Bock, und ich finde das gut. Du kannst mit deiner Familie dahin gehen. Wenn ich Kinder hätte, würde ich mich auf die Tribüne aufsetzen mit den Kleinen. Da kann dir nichts passieren, und ich finde es gut. Sie sind jetzt im Diskurs mit den Ultras. Was zu der Geschichte gehört auch noch, bei irgendeinem Pokalfinale hat RB Leipzig 25.000 Euro, ich erzähle das heute weltexklusiv, den Fans dazugegeben, damit die eine Choreo bauen. So, eine Stunde vor dem Anpfiff des Pokalfinales wird diese Choreo einkassiert von den Ordnungshütern, weil sie nicht den Brandvorrichtungen oder Verrichtungen oder Vorschriften entsprachen. Also 25.000 Euro durch den Schornstein gejagt. Geile Nummer. Also die werden sich schon zusammenfinden. Marco Rose hat gesagt, er fungiert als Vermittler. Aktive Szene und RB Leipzig, da wächst zusammen, was zusammengehört.
Ja, also nochmal für die Zuhörer, für den Hintergrund. In der vergangenen Saison hat es Pyrotechnik von RB-Fans in Frankfurt und Heidenheim gegeben. Es gab eine Geldstrafe. Die RB Leipzig hat die 30 Ultra-Fans ausfindig gemacht, ihnen die Strafe aufgebrummt und Stadionverbot gegeben. Ist RB Leipzig da so ein Vorreiter für die Bundesliga? Weiß RB Leipzig das?
Ja, klar, Vorreiter. Jetzt kommt die Wahrheit überhaupt ans Tageslicht. Wir sind in Leipzig, wir sind einfach nach wie vor Helden. Nein, ich finde schon, der Weg ist der richtige. Aber wie gesagt, es gibt da so eine Einsicht bei manchen Ultras, die ist ja nicht da. Sie denken ja, sie sind extrem wichtig für den Verein, vergessen aber, dass sie ihren Verein, den sie ja ach so sehr lieben, zumindest vermeintlich lieben, dass sie denen mehr schaden als nutzen. Ja, was der 1. FC Köln hat, glaube ich, in der letzten Saison 1,5 Millionen Euro an Strafen bezahlt. 1,5 Millionen Euro, da können die 3 Spieler davon bezahlen. Ja, und die kriegen es nicht in den Griff, weil sie von Anfang an das Thema nicht in ihrer Hand hatten. Und ich finde es gut, wie RB Leipzig das macht. Andere mögen das anders sehen, aber ich weiß auch nicht, was diese Scheiße soll mit diesem Pyro. Wieso denken die, dass das zu ihrem Leben gehört und zu ihrem Feiern, dass sie einfach diese Dinge abfackeln, die hochgefährlich sind? Geht mir nicht in den Kopf.
Malte, siehst du das genauso?
Ich bin auch jemand, der in so einem Block mit Pyro definitiv Angst hätte, da angezündet zu werden. Das bin ich eh ein eher vorsichtiger Typ, aber da jetzt besonders, als ich am Dienstag die Bilder aus Münster gesehen habe, Preußen-Münster, wo ja dann vor Anpfiff dann auch der ganze Block da, ja, so sah es zumindest aus, brannte, habe ich auch zu meinem Sohn gesagt, ey, Junge, in sowas werden wir nie reingehen. Da habe ich viel zu viel Angst. Also das ist das eine. Also Pyro bin ich auch kein Freund von. Und dann dieses Mitspracherecht, was Fans fordern. Bis zu einem gewissen Punkt würde ich da auch mitgehen. Ja, sie gehören zum Verein. Sie lieben den Verein und sollten dann auch gefragt werden bei bestimmten Themen. Aber sie dürfen nicht ins operative Geschäft eingreifen, weil sie da einfach letztlich, da fehlt ihnen die Qualifikation für, da sind sie nicht für ausgebildet, da haben sie im Grunde auch keine Einblicke und deshalb sollten sie sich da auch zurückhalten und dann den Verein unterstützen und dann möglicherweise dann auf Mitgliederversammlung da von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Das ist natürlich auch in Leipzig dann auch ein kleineres Problem, aber bei anderen Vereinen geht das etwas einfacher.
Guido, 2 Fragen. Bist du Mitglied bei RB Leipzig?
Sag mal, geht's noch? Ich bin Mitglied bei Mainz 05. Das ist mein Herzensverein.
2. Frage. Du warst ein großer Zweitligaspieler, hast auch, sag mal, sehr viel Rückendeckung von den Fans bekommen. Damals war die Ultraszene zu deiner Zeit noch nicht ganz so ausgeprägt. Aber braucht ein Fußballprofi einen Anhang, der das ganze Spiel durch so singt und dich anfeuert? Bringt das eine größere Leistung, wie das immer behauptet wird? Sag du das mal aus deiner Profisicht.
Also ich weiß ja nicht, was das Lied gut, wenn so eine 90 Minuten so ein Lied gut hat, das geht mir eher auf die Nerven, fast hätte ich gesagt, auf die Eier. Ich weiß nicht, ob manche, die da ständig singen, auch mal mit dem Rücken zum Spielfeld, ob die überhaupt noch am Fußball interessiert sind. Ich brauche das nicht. Du sagst gerade eine besondere Beziehung zu den Fans. Naja, die haben dir ja schon gezeigt, ob sie dich mögen. Nach dem letzten Spiel wirft man ja sein Trikot dann rein in die Fans. Mainz kam 4-mal zurückgeworfen. Also hier leck mich doch alle am Arsch, dann nehme ich es halt wieder mit.
War das wirklich so? Wieso haben sie dir das Trikot zurückgeworfen?
Vielleicht war das zu nass geschwitzt. Nein, einmal habe ich zurück. Nee, das war jetzt übertreibe ich ein bisschen. Wir haben da eine sehr gute Verbindung gehabt zu den paar Fans. Die könntest du ja damals zu meiner Zeit noch per Handschlag begrüßen. Ich finde, ohne Fans geht natürlich gar nichts. Und das ist geil in einem super Stadion mit einer super Stimmung. Aber es hört dann auch auf mit diesem Mist, wenn ich noch dran denke, mit diesen Tennisbällen, da haben die einen hochintelligenten und wichtigen, perspektivisch wichtigen Deal, Einstieg eines Investors in der DFL, haben die verhindert mit ihren Tennisbällen. Ja, leck mich am Arsch, wo kommen wir denn hin? Was ist denn das Nächste, was sie mit ihren Tennisbällen verhindern? Also, da muss ich sagen, da hat die DFL auch angestellt, der letzte Mensch.
Ja, dein Freund Jürgen Klopp war immer ein Fanliebling. Du musstest dich etwas schwieriger annähern. Ich formuliere es mal so. Warum eigentlich? Ihr habt doch beide auf dem Platz alles gegeben. Du wahrscheinlich sogar noch mehr als Jürgen Klopp.
Ja, nein, ich war auch beliebt. So ist es nicht. Aber der Jürgen hat ja viel, viel länger auch gespielt als ich. Der hat auch nicht so viele rote Karten kassiert. Der hat ab und zu mal ein Tor gemacht. Ein sehr emotionaler Typ. Und der ist auch gern mal auf den Zaun. Da kam ich ja gar nicht mehr hoch mit meinen alten Gräten auf den Zaun geklettert. Also die Symbiose zwischen Fans und Klopp, die hat immer gestimmt. Die hat als Spieler gestimmt und dann als Trainer auch. Ich habe die Woche mal wieder geschrieben. Ich werde jetzt am 14.09. werde ich schon 60 Jahre alt. Man glaubt es gar nicht. Ich sehe aus wie 35. Und da habe ich gesagt, Jürgen, zu meinem 60. Geburtstag, ich weiß, du wirst nicht kommen, aber kann ich da vielleicht nochmal ein schönes Interview bekommen? Und da hat er mir geschrieben, ich denke darüber nach, mein lieber Guido.
Also, es wäre ein Geschenk für dich, wenn Jürgen Klopp dir ein Interview zum runden Geburtstag gibt.
Ja, na klar, klar. Jürgen Klopp, wir hatten so einen Deal gehabt, als er dann berühmt wurde, dass ich ihm nicht auf den Sack gehe, habe ich auch nie gemacht. Ich habe nie nach einer Karte gefragt oder nach irgendwas. Ich habe gesagt, einmal im Jahr ein Interview für meine Leipziger Volkszeitung. Und das hat auch immer funktioniert und es war sensationell. Und ich wurde dann auf eine Sänfte durch die heiligen Hallen der LVZ getragen, nachdem Jürgen Klopp wieder mit seinem alten Schäfer gesprochen hat. Und Jürgen hat in dem Interview auch gesagt, weißt du, Guido, das Geheimnis unserer Beziehung ist, dass wir uns so selten sehen. Sag ich Jürgen, danke dafür.
Hast du eine Idee, wo er wieder anheuern könnte?
Ja, nirgendwo. Der wäre ja behämmert. Was soll er denn machen? Also ich kann mir ihn als Trainer nirgendwo mehr vorstellen. Emotional ist das nicht steigerungsfähig, wenn du Mainz trainiert hast, Dortmund und Liverpool. Wo soll er hin? Erfolge sind auch nicht steigerbar.
DFB, Geld hat er. Nationalmannschaft, irgendwann, ja. Wenn Herr Nagelsmann aufhört.
Ja, wenn der Julian mal aufhört, das könnte sein, dann schreit ja die ganze Nation nach Jürgen Klopp. Und weil Jürgen ja auch ein emotionaler und sozialverträglicher Typ ist, könnte es sein, dass wenn der Ruf der ganzen Nation ertönt, dass er dann irgendwann sagt, ja Mann, dann mach ich's halt, okay. Aber dieses Tagesgeschäft, jeden Tag 12 Stunden auf dem Platz stehen, dieser unglaubliche Druck, er hat mir mal erzählt damals, wie so ein Tagesablauf in Liverpool war, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, das willst du, das musst du auch wollen. Und er hat eigentlich gelebt nur in seinen Urlauben mit seiner Ulla. Und als er dann auch so weltweit bekannt war, selbst im Urlaub schwer, sich mal an den Strand zu legen und dadurch, dass er auch so volksnah wirkt, er ist ja volksnah, aber dann dachte natürlich jeder, dass er Jürgen Klopp und seine Frau beim Abendessen im Hotel stören kann und sagte, ja, dann ist er halt eben nicht mehr weggefahren, sondern hat sich dann eine eigene Finca gekauft in Mallorca und dann hat er noch irgendwo was. Also das Leben ist im Hamsterrad, das hat er jetzt verlassen und er ist sehr entspannt. Der sieht jetzt viel, viel besser aus, habe ich mal geschrieben, Jürgen. Du siehst so gut aus plötzlich. Also ich meine, die Haare hat er jetzt 17 Mal jetzt auch aufforsten lassen. Super Haare hat er jetzt. Und die Klaviertasten vom Richard Kleidermann, da hat er mir Klaviertasten geklaut, so ein paar weiße, die hat er noch in 10. Nein, er sieht entspannt aus. Ich glaube nicht, dass der nochmal Trainer wird bei einem Verein, aber ich schließe nicht aus, dass er Nationaltrainer wird. Und dann habe ich ihm gesagt, dann komme ich dazu. Dann mache ich deinen privaten Pressesprecher.
Ich bin fassungslos darüber, was du so erzählst. Ja, also ich bin selten sprachlos, das ist der Moment. Ich stelle mir gerade vor, Guido Schäfer bei Jürgen Klopp, womöglich bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich würde mal sagen, man wird über die deutsche Mentalität keine Zweifel mehr haben, dass die ausgelebt wird.
Was sonst noch so los ist.
Aber wenn wir schon mal bei Nationalmannschaft sind, während wir hier reden, wurde ja der Kader der Nationalmannschaft für die ersten Spiele im September nach der Heim-EM bekannt gegeben. Leon Goretzka ist schon wieder nicht dabei. Bist du überrascht, Guido, dass dein alter Trainer Julian Nagelsmann so konsequent Leon Goretzka vom FC Bayern demütigt?
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Demütigung ist, aber wenn ich mir angucke, was so ein Emre Can leistet, das schafft der Leon Goretzka aber mit links. Ich weiß nicht, ob es da auch mit zwischenmenschlichen Dingen zu tun hat. Ich habe große Achtung vor dem Herr Goretzka, der hat eine tolle Karriere hingelegt, ist auch jemand, der über den Tellerrand hinaus schaut, sehr selbstreflektiert. Oder reflektiert ist, glaube ich, schon selbst. Das ist ja doppelt gemoppelt. Ja, also er ist reflektiert und selbstkritisch und ich mag den sehr. Und ich hatte dann mal irgendwann den von RB zugerufen, ihr sucht doch noch einen, so einen geilen Sechser oder Achter, holt halt den. Aber er ist natürlich vom Gehalt her, wenn das alles stimmt, was man so hört, dass die annähernd 20 Millionen bei Bayern verdienen im Jahr, da muss ich sagen, also Hut ab, da haben sie natürlich auch eine katastrophale Finanzpolitik betrieben. Ich wünsche dem alles Gute, ist ein toller junger Mann, der sich seine Karriere erarbeitet hat und er hat alles eigentlich, was man braucht für so einen tollen Mittelfeldspieler und er wird bei Bayern München auch seine Spiele machen.
Malte, du hast tief geatmet.
Nein, ich sagte, gedemütigt. Er hat bei Bayern nicht mal einen Stammplatz. Warum soll er dann in die Nationalmannschaft kommen? Denn es ist ja so, dass seit Nagelsmann wieder da ist, das Leistungsprinzip tatsächlich auch zählt. Und das war ja das, was wir auch hier an dieser Stelle bei Nagelsmann herausgehoben haben und auch gelobt haben, dass da endlich mal keine Erbhöfe irgendwo jetzt zählen bei der Berufung. Und deshalb sehe ich im Moment auch keinen Grund. Ich hoffe für Leon Goretzka, den ich auch als Menschen und als Charakter in der Bundesliga unglaublich toll finde, dass er bei Bayern doch nochmal irgendwo reinrutscht und eben nicht komplett auf dem Abstellgleis landet, aber stand jetzt für mich auch kein Nationalspieler.
Ja, das kann durchaus sein, aber Pavlovic hat jetzt auch nach seit seiner Verletzung nicht so viele Spiele gemacht und ist wieder dabei. Angelo Stiller, wissen wir noch nicht, was wir von ihm halten sollen, ob er wirklich der neue Toni Kroos wird. Also man muss ihm das zugestehen, dem Julian Nagelsmann. Er hatte 2 Jahre Zeit, eine Mannschaft aufzubauen, die Weltmeister werden kann. 2026 werden wir sowieso nicht, sondern rechnerisch erst 2034, alle 20 Jahre. Aber ich glaube, er hatte einiges auf den Weg gebracht. Jürgen Klopp, Bundestrainer, Guido Schäfer klingt nicht sehr zuversichtlich, aber wenn es passiert, ist Guido Schäfer mit dabei im Namen des DFB. Also ja, der deutsche Fußball hält uns noch viele Kapriolen bereit und ich freue mich sehr darauf und danke für das Gespräch. So, Malte, sag mal, habe ich das okay gemacht jetzt hier für dich?
Das war's schon.
Das war schon eine halbe Stunde hier.
Ich lasse mich nicht abwürgen. Also alles Gute, ja?
Viel Spaß im Doppelpass auf jeden Fall.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Amazon bringt dir die UEFA Champions League.
Hallo.
Dortmund-Legende, Gewinner des Ballon d'Or 1996, deutscher Meister als Trainer und Spieler, Champions League-Gewinner Matthias Sammer in meinem Wohnzimmer?
Hi.
Das Topspiel am Dienstag gibt's bei Prime.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.